es geht nicht darum, loszufahren mit dem Gedanken, ich besteige jetzt den Mount Everest. Es geht darum, loszufahren. Also einfach das zu machen. Und alles Weitere ergibt sich dann. Ich brauche keinen konkreten Plan fürs Draußensein. Wenn ich draußen bin, dann sagt die Natur schon von sich aus, wo ich hin soll.
Hatte natürlich dann auch für mich einfach eine ganz lange Vorgeschichte, dass ich davor schon viel in meinem Leben auch durch hatte mit verschiedenen Traumata und so und dadurch das Nervensystem eh angegriffen war. Und wir haben im Nachhinein herausgefunden, dass sich oftmals der Coronavirus die Schwachstelle des Menschen aussucht, wo er halt einfach schon lange mit zu kämpfen hat. Und es war bei mir eben das Nervensystem.
Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und ich habe Besuch bekommen. Und zwar von Petra und Dennis, von Petra Kampermann und Dennis Heigel. Die beiden sind gerade mit ihrem Van, mit ihrem Wohnmobil unterwegs durch Europa und kamen durch Hamburg. Das haben wir genutzt, um uns zusammenzusetzen und uns zu unterhalten. Und zwar über ihre Reise mit dem Van durch Europa. Eine ganze Zeit sind sie schon unterwegs und eine ganze Weile werden sie noch unterwegs sein. Gerade auf dem Weg hoch nach Skandinavien, kommen aus Südeuropa und wir sprechen natürlich darüber, was sie schon erlebt haben und was sie noch erwartet. Dann sprechen wir darüber, warum sie diese Reise überhaupt machen. Klar, sie wollen Neues entdecken, sie wollen Neues sehen, sie wollen neue Eindrücke haben, sie wollen raus aus ihrem Alltag. Genau dieses Raus aus dem Alltag und das Raus aus der Situation, in der sie waren, ist für die beiden aber ein sehr entscheidender Grund gewesen. Denn Petra ging es richtig schlecht, gesundheitlich, ganz, ganz wenig Kraft. Und das über Wochen und Monate. Eine Situation, die fast ausweglos erschien für die beiden eine ganze Zeit, bis sie dahinter gekommen sind, was Petra helfen kann. Und diese Reise mit dem Van, das Aufbrechen, war irgendwann für die beiden so etwas wie der Silberstreif am Horizont. Sie haben gesagt, wenn Petra wieder gesund ist, dann machen sie das, dann fahren sie mit dem Van los. Und die Geschichte der beiden ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sehr es sich lohnt, sich nicht aufzugeben, auch in einer Situation, die fast ausweglos erscheint, einer Situation, in der du dazu verdammt bist, einfach nur zu liegen und nichts zu machen, obwohl du am liebsten jeden Tag da raus würdest, dich bewegen würdest gerne und in der Natur unterwegs sein würdest, aber in der es einfach nicht geht. Da den Mut nicht zu verlieren, da etwas zu finden, was den Lebensmut aufrechterhält und ein Ziel zu haben, auf das du hinarbeiten kannst. Immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, auch im ganz, ganz Kleinen, die Natur zu erleben, auch wenn du da nur liegen kannst, Möglichkeiten zu finden, dass du eben da liegen kannst und den Bezug nicht verlierst zu dem, was dir so wichtig ist. Dich auf die Suche zu machen nach Lösungen, nach Dingen, die dir helfen in einer schwierigen Situation, auch wenn das vielleicht nur so ganz dünne Strohhalme sind, an denen du dich festhalten kannst. Petra und Dennis erzählen heute hier ihre Geschichte und ich finde, es ist eine sehr mutmachende, inspirierende Geschichte. Eine, die zeigt, dass es sich lohnt, jetzt die Dinge zu machen und nicht zu warten, bis es irgendwann zu spät ist. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch, in das wir jetzt gleich reingehen, nachdem wir noch einmal kurz tief durchgeatmet haben. Hallo ihr beiden, Petra und Dennis, herzlich willkommen in Hamburg.
Hallo, schön, dass wir da sein können.
Hallo, danke dir, dass du uns hier hast.
Ihr seid ich weiß gar nicht, wann angekommen? Gestern? Ihr seid mit dem Van ja unterwegs durch Europa. Seit wann seid ihr in Hamburg?
Seit gestern sind wir in Hamburg eigentlich angekommen, genau.
Ja, ich glaube, 18 Uhr sowas, ja. 18:30. Davor waren wir in Zoltau ein paar Tage, also nicht weit weg von Hamburg. Und wir stehen jetzt drüben auf der anderen Seite der Elbe mit dem Camper und sind mit Fahrrad und Fähre reingefahren. Auch mal eine neue Erfahrung.
Das klingt gut. Logistisch in Hamburg auf jeden Fall ganz gut möglich, ne? Dann über die Elbe rüber zu springen mit der Fähre. Fahrräder habt ihr dabei, ihr habt sowieso einiges dabei, weil ihr wirklich eine längere Zeit unterwegs seid. Ne?
Ja.
Seit wann?
Wir sind losgefahren am 1. Oktober, waren dann bis so Anfang März unterwegs, waren jetzt ein paar Wochen eben in Deutschland, sind jetzt wieder unterwegs bis nächstes Jahr Ende April ungefähr.
Wow, jetzt haben wir Mai, nächstes Jahr April, das heißt noch ein Jahr und jetzt schon ein halbes Jahr.
Ja.
Jetzt seid ihr in Hamburg, ja, ihr kommt in Deutschland aus ein bisschen weiter südlicheren Gefilden, ne? Viel weiter nördlich geht's ja auch nicht. wart in Südeuropa eher, ne? Bislang?
Genau, wir sind
Frankreich,
von
Spanien, Portugal.
Ja, genau, Frankreich, Spanien, Portugal. Wobei Portugal nur ganz kurz, weil die so wahnsinnig heftige Unwetter hatten und das einfach eine Phase war, wo wir dann uns nicht gut gefühlt haben, auch länger dort zu sein.
Genau, ja, und dazu kam halt auch, also die hatten vorher diese starken Unwetter und als wir da waren, hat es auch diese 2 Wochen eigentlich dauerhaft geregnet. Wir hatten, glaube ich, 2 Tage, wo es nicht geregnet hat. Da waren wir dann trotzdem, also waren wir draußen natürlich und als wir draußen waren, sind wir trotzdem pitschnass geworden, weil es war so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Also im Endeffekt ist alles nass gewesen und ja, hat auch den einen oder anderen kleinen Schaden am Camper verursacht.
Nicht so das, was man sich von Portugal vorstellt, wenn man dann gen Winter darunter tingelt.
Nee, gar nicht. Also es war auch die Portugiesen und die Spanier haben beide gesagt, das war der schlechteste Winter seit Jahrzehnten. Also die waren ja so geplagt von Regen und Stürmen und also wahnsinnig krasse Naturgewalten, was man so von uns in Deutschland auch gar nicht kennt. Ich weiß jetzt nicht, im Norden vielleicht ein bisschen mehr, weil mit dem Meer und so, aber bei uns im Süden hat man sowas eigentlich nicht, dass man irgendwie von einem Campingplatz wieder weggeschickt wird, weil es 150 km/h Sturmböen hat. Also
ja, gerade der Atlantik bringt ja dann nochmal ordentlich Gewalten, Naturgewalten rüber, ne? Ich glaube nochmal mehr als die Nordsee oder die Ostsee das dann tut. Also die Nordsee kann auch schon ordentlich ballern so, ja, und ordentlich stürmen und was schicken, aber der Atlantik hat natürlich nochmal mehr Wumms.
Ja, und das war halt auch schade, weil wir haben dann wirklich auch in Portugal halt einfach gesehen, ne? Die Leute haben den Schlamm aus ihren Häusern gekehrt und es waren, die ganzen Bäume waren umgestürzt, die ganzen Stromleitungen waren kaputt. Also, und wir haben dann auch irgendwann gesagt, okay, wir können gerade nicht unterstützen. Das war halt, was dann irgendwie unser Bedürfnis war. Und wir konnten aber halt auch gar nicht irgendwie auf Höfe oder so auch einfach stehen, was wir gerne machen, weil die einfach unter Wasser standen. Das war nicht möglich. Und dann haben wir uns wirklich auch nicht gut gefühlt und haben dann gesagt, nee, dann brechen wir jetzt einfach ab Portugal und kommen irgendwann nochmal wieder und sind dann einfach durch Spanien wieder, ja, letztendlich dann zurückgefahren.
Und seid jetzt auf dem Weg gen Norden, weil das ist eine Durchreise hier in Hamburg, ne?
Genau, ja. Also wir haben jetzt eben ein paar Tage hier in Hamburg, gehen uns heute Abend auch ein Musical anschauen. Also das ist auch so einer mit der Gründe, warum wir hier sind. Und jetzt in ein paar Tagen kommen dann Freunde aus dem Süden uns noch besuchen, mit denen wir dann gemeinsam weiter Richtung Norden aufbrechen. Die begleiten uns für 1,5 Wochen und dann fahren die zurück und wir schauen uns Skandinavien an und sind gespannt, ja, was die skandinavischen Länder für uns bereithalten. Und lassen uns überraschen.
Habt ihr eine Route oder einen Plan?
Nee, wir haben eigentlich nie einen Plan. Das ist eigentlich so, keine Ahnung, wir wissen oftmals einfach nicht, wo wir morgen sind oder wo wir auch heute Abend sind. Also wir lassen uns sehr intuitiv treiben, weil wir oftmals einfach auch langsam sind. Wir, keine Ahnung, also das ist dann so, wir fahren halt mal ein bisschen und dann sagen wir, guck mal, das schaut irgendwie schön aus, lass da mal hinfahren. Also wir haben auch die Zeit, also das ist, glaube ich, auch das Wertvolle. Wir haben die Zeit, einfach so zu reisen, wie es uns gut tut. Wir haben auch einen Hund dabei, wie es auch dem Hund gut tut. Das ist den Luxus, glaube ich, den wir gerade auch haben.
Ist ja trotzdem so die Verführung immer da, selbst wenn du dann 1,5 Jahre, ne, haben wir jetzt grob gesagt, hast, dass du dann da dann doch so viel reinpacken willst oder das so durchplanst. Sagst, dann wollen wir da noch hin und da und dann müssen wir aber zu dem Zeitpunkt da sein, dass es dann doch wieder unentspannt wird. Kennt ihr das auch so, dass die Verführung da ist oder habt ihr das gar nicht so?
Also wir hatten am Anfang so ein bisschen einen groben Plan, wie wir es machen wollen. Wir hatten auch eigentlich vor, einmal komplett um die Iberische Halbinsel rumzufahren. Das hat halt hinten und vorne nicht geklappt. Also wir waren dann irgendwann Ende Februar noch in Portugal und haben dann gesagt, okay, wir schaffen es jetzt nicht mehr, oben rumzufahren, und sind dann eben um den Süden wieder zurückgefahren. Und wir hatten ein, zwei Dates. Also einmal hat mich mein bester Freund in Barcelona besucht für ein paar Tage und wir haben ein anderes Pärchen kennengelernt auf der Reise. Mit denen wollten wir Weihnachten verbringen und hatten uns dann auf einem Campingplatz verabredet, da eben ein paar Tage gemeinsam zu sein. Und das war dann schon so, dann hat man schon so ein bisschen das durchgetaktet gehabt, und wir haben aber gemerkt, dass es gar nicht so unseres ist, und haben das dann auch für den Rest der Reise auch wieder komplett über Bord geworfen, weil das ja schon auch was von dieser Freiheit ausmacht, ne? Dieses, es ist vollkommen egal, wo man ist, heute und morgen. Man lebt in den Tag rein, und wenn man irgendwo was findet, wo man helfen kann, wo man unterstützen kann, also wir waren auch mal für über eine Woche bei einer Familie gestanden, und die, eigentlich wollten wir dann nur in der Nacht bleiben und haben uns dann aber mit denen angefreundet und haben die über eine Woche unterstützt auf ihren Olivenhain. Und ja, wir haben gemerkt, dass es das, was für uns Reisen ausmacht, für uns die Freiheit ausmacht und nicht dieses von einer Attraktion zur nächsten zu hetzen.
Aber wir kennen es schon auch. Also, weil natürlich hatten wir so immer wieder so die Situation, boah, es gibt so viel zu sehen. Und wir merken auch einfach, uns interessiert auch irgendwie alles. Also wir können jetzt gar nicht sagen, das möchten wir nicht angucken oder das möchten wir nicht erleben. Und es ist dann schon immer wieder auch die Aufgabe von uns, immer uns wieder auch darauf zu besinnen, einfach zu sagen, okay, das, was sein soll, das wird sein, und das, was nicht sein soll, wird nicht sein. Also das ist schon auch immer wieder so ein bisschen eine Aufgabe.
Ich erinnere mich, Petra, du hast mir vor einiger Zeit schon mal geschrieben, ne? Das war eine Phase, wo es dir gesundheitlich nicht so gut ging. Und wo diese Perspektive weit weg war. Also wirklich jetzt das zu tun, was ihr gerade tut. Wie ging es dir da? Warum ging es dir da? Wie es dir ging? Und in welcher Lebenssituation hast du dich da befunden? Oder ihr euch auch?
Genau, also ich bin, oder wir sind beide an Corona erkrankt, nachdem wir auf Sylt waren im Urlaub. Und ich bin letztendlich einfach nicht mehr gesund geworden. Also natürlich von dem Coronavirus an sich schon wieder, aber ich habe dann einfach die Wochen drauf gemerkt, ich bin nicht mehr fit, ich bin nicht mehr leistungsfähig, ich war immer joggen, ich habe als Sozialpädagogin in der Jugendhilfe gearbeitet, ich habe gemerkt, boah, es war alles anstrengend, es ging immer schlechter. Dann war es eigentlich zuerst so, dass ich einfach eine wahnsinnig eingeschränkte Lungenfunktion hatte. Und ich wurde dann auch schon krankgeschrieben, rausgenommen aus dem Beruf auch. Und wir dachten aber halt, ja, mein Gott, dann macht man jetzt halt Atemtherapie, ein bisschen Entspannung und dann wird es schon. Und die Lungenfunktion hat sich zwar wieder erholt, aber es kam dann wie so ein postvirales Fatigue-Syndrom mit dazu. Also letztendlich war es dann so, dass mein Körper hat keinerlei Belastungen mehr toleriert. Sprich, es konnte dann einfach sein, dass wir spazieren waren mit dem Hund, oder ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch noch ein Pferd, ich war beim Pferd, und danach bin ich gecrashed. Also das heißt einfach, dass mein System wie so zusammengebrochen ist. Das heißt also, ich war erschöpft, mir war total schwindelig, Kopfschmerzen, ich hatte so Nervenzittern am ganzen Körper. Und wir wussten das, also wir konnten damit am Anfang nichts anfangen. Wir wussten nicht, was da passiert, und dachten, na ja, wenn ich mich ausruhe, dann wird das schon. Aber es wurde halt immer schlechter. Es war wie so eine Abwärtsspirale, und es folgten halt Crash und Crash und Crash. Und umso erschöpfter wurde ich, bis irgendwann gar nichts mehr ging. Also bis ich einfach irgendwann nur noch im Bett lag eigentlich. Ja.
Ist das, du hast jetzt gesagt, postvirales Fatigue-Syndrom, ist das Post-Covid?
Ja, oder, ja, genau. Long- oder Post-Covid. Da streiten sich ja auch immer so ein bisschen die Geister. Es ist letztendlich auch egal, wie man es betitelt. Aber ja, genau. Es fällt letztendlich unter Long- oder Post-Covid.
Na, was ja eine Krankheit ist, die schwer greifbar ist. Ne? Wahrscheinlich auch für dich in der Situation, Dennis, wo du ja helfen willst vermutlich, aber auch gar nicht so richtig weißt, wo fange ich jetzt an? Oder was... Was ist das überhaupt?
Ja, absolut. Also wie Petra schon gesagt hat, wir konnten das auch gar nicht einschätzen. Also wir wussten ja gar nicht, was da gerade passiert. Wir wussten nur, sie ist kaputt und irgendwie scheint sie sich auch nicht so wirklich zu erholen. Also dieses erste Mal, wo das passiert ist, da waren wir in Würzburg. Und das war einfach, ja, wir sind da hingefahren mit dem Zug und waren dann da für eine Nacht und sind dann wieder zurückgefahren. Da hatten wir uns damals eine ganz andere Geschichte, den ersten Camper gekauft, der dann wieder veräußert wurde. Und dann hat es noch geregnet und geschüttet und wir sind nass geworden. Und irgendwie war das so das erste Mal, wo das passiert ist, dass Petra irgendwie so eineinhalb Tage später auf einmal richtig schlecht ging. Und das war auch immer so dieses Gemeine, weil mit diesen Crashs, die kommen nicht sofort, also du machst keine Überbelastung, die sind da, sondern du hast eine Überbelastung und dann dauert es 1 bis 2 bis 3 Tage und dann äußern die sich. Also erst dann geht es dir richtig schlecht. Und dass es wirklich so war, dass sie eine Überbelastung hatte und dann sich direkt was geäußert hat, da kann ich mir eigentlich nur einmal dran erinnern. Da waren wir in Freising, da waren wir mit meiner Mutter und ihrer besten Freundin beim Italiener essen und wir sind draußen im Biergarten gesessen. Und wir haben uns unterhalten und Petra hat gerade was gesagt und mitten im Satz hat sie auf einmal aufgehört zu reden. Das war, also wir drei hatten irgendwie so das Gefühl, es war wie ein Schlaganfall irgendwie. Also und dann hat sie wieder angefangen zu reden, aber hat ganz langsam geredet und super langgezogen alles. Und da habe ich dann gemerkt, so okay, da passiert gerade wieder irgendwas und wir haben dann auch, ja, sind dann auch nach Hause gefahren. Also wir haben dann nicht gegessen, wir haben die Pizza mitgenommen. Und sind dann nach Hause und Petra hat sich auf die Couch gelegt und hat im Liegen dann die Pizza essen müssen, weil halt nichts mehr ging. Also weil komplette Schwäche, Schwindel, ja, ausdrücken war schwierig auch, Wörter finden war schwierig. Und man weiß ja dann auch nicht, was man tun soll. Also wir haben dann natürlich irgendwie versucht, Hilfe zu finden. Und das war dann auch mit Krankenhauseinlieferungen und also nicht nur einmal. Ich glaube, du warst in zwei oder drei verschiedenen Krankenhäusern. Und ja, und da wird halt dann natürlich versucht rauszufinden, was es ist, weil wenn man denen das erzählt, die sagen als allererstes, na, das klingt nach einem Schlaganfall. Und dann untersuchen sie die Person aber und stellen fest, na, es war kein Schlaganfall. Also die Symptome waren wie ein Schlaganfall, aber ein Schlaganfall war es nicht. Und dann hast du halt leider Gottes die Ärzte, die was über den Tellerrand hinausgucken, also, oder gute, zum Glück hast du die Ärzte, die über den Tellerrand hinausgucken. Und sagen, naja, wenn ich jetzt körperlich gerade alles ausschließen kann, was medizinisch erforscht ist, dann scheint es was zu sein, was noch nicht erforscht ist. Und nachdem gerade diese Corona-Zeit ist und wir wissen, es gibt anscheinend irgendwas, was in dem Körper passiert, wenn man, oder bei Leuten passieren kann, wenn sie Corona hatten. Und dann sagen, naja, das spricht jetzt schon viel dafür, dass es dieses Post- oder Covid- oder Long-Covid ist. Und dann hast du aber halt leider auch die anderen Ärzte, die sagen, naja, wenn ich medizinisch jetzt nichts feststellen kann, dann hast du halt nichts, dann hast du entweder nichts, du bist gesund oder du hast etwas mit deiner Psyche oder da stimmt was einfach mit dir nicht. Und genau die Situation hatten wir, als Petra ins Krankenhaus kam in Regensburg, weil der eine Arzt über den Tellerrand hinausgeguckt hat und gesagt hat, das war ein Assistenzarzt und gesagt hat, hey, ich habe alles ausgeschlossen, ich kann jetzt einen Arztbrief ausstellen, wo ich reinschreibe, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Long-Covid-Syndrom. Und der war aber am nächsten Tag nicht mehr da und dann war eine andere Ärztin da und die hat gesagt, nee, sie sind gesund, sie können wieder heimgehen. Und dann fragt man sich halt auch so als Partner, also an meiner Stelle jetzt, na, was soll ich machen? Also wenn der Arzt sagt, geheim, da ist nichts, wie soll ich denn jetzt groß unterstützen? Ja, natürlich, ich kann ihr helfen, ich kann schauen, dass ich einen Haushalt schmeiß, dass ich mich um Hund kümmere und so weiter und so fort, aber ich kann ihr nichts für ihre Genesung tun praktisch. Ja.
Wie habt ihr dann einen Hebel gefunden, um erstmal überhaupt herauszufinden, was ist es tatsächlich? Also um das festzulegen sozusagen, die Medizin will es ja dann immer gerne auch festgelegt haben und für euch war es ja sicherlich auch wichtig zu wissen, für dich, was ist es denn wirklich und wie bist du damit umgegangen dann?
Wussten hatten wir es für uns relativ schnell, dass es Long-Covid ist. Die Problematik war nur, dass du von Seiten der Medizin oder auch der Krankenkasse wurde das halt nicht anerkannt. Das war letztendlich der lange Kampf, letztendlich auch Krankengeld zu bekommen und so weiter. Da hing viel dran. Aber das ist eine Nebenbaustelle. Und ich denke, in dieser Hauptzeit, wo ich einfach wahnsinnig krank war, war es einfach schlimm, weil ich einfach die Wohnzimmerdecke angestarrt habe, den ganzen Tag lang. Also das war mein Highlight, sag ich mal, wenn der Hund halt neben mir auf der Couch lag oder wenn Dennis dann von der Arbeit heimgekommen ist und ich hatte eben mein Pferd noch, dann hat er mich halt noch zum Pferd gefahren und dann lag ich halt neben meinem Pferd auf dem Boden, einfach um halt auch da zu sein. Das war so, also wir haben versucht, im Rahmen dessen, weil ich halt einfach so ein Draußenmensch bin, ich bin so ein Naturmensch, ein Tiermensch, dass Dennis mich trotzdem versucht hat, dann eben zum Pferd zu fahren oder mit dem Hund dann trotzdem mich raus in den Garten auf so eine Liege halt zu legen und zu sagen, ich spüre irgendwie diese Luft oder ich bin draußen eben. Aber ja, es war einfach ganz lange einfach überhaupt keine Hilfe in Sicht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das gibt's doch nicht. Ich möchte wieder gesund werden. Das kann nicht wahr sein irgendwie. Und dann habe ich Gott sei Dank jemanden gefunden, der sich auf Long-Covid auch mit spezialisiert hatte. Die hat eigentlich mit neurologischen Erkrankungen gearbeitet, also MS und Parkinson. Und die hat im Zuge der Corona-Erkrankungen, hat sie eben gesagt, sie glaubt einfach, dass man auch über das Nervensystem viel erreichen kann. Und das ist sicherlich auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Bei mir war es wirklich so, dass sich der Coronavirus im autonomen Nervensystem auch festgesetzt hatte. Und ich habe dann mit ihr online gearbeitet. Die saß in Darmstadt, wir waren ja in Bayern. Und sie hat mich dann wirklich über eine lange Zeit begleitet. Und es ging wirklich am Anfang, dass ich so ein Belastungstagebuch schreiben musste. Na, wie ging es mir über den Tag verteilt? Was habe ich für Aktivitäten gemacht? Und dann ging es wirklich darum, die ersten 6 Wochen nichts zu tun. Also ich durfte wirklich gar nichts mehr tun, um wie so mein Nervensystem zu resetten. Und dann war es natürlich ganz so Stück für Stück, weiß ich nicht, einmal um den Block so ungefähr langsam laufen und schauen, wie geht's mir. Also ganz langsamer Aufbau wieder. Und gleichzeitig musste ich aber auch wirklich schauen, dass ich an der Regulation von meinem Nervensystem wirklich arbeiten musste. Hatte natürlich dann auch für mich einfach eine ganz lange Vorgeschichte, dass ich davor schon viel in meinem Leben auch durch hatte mit verschiedenen Traumata und so und dadurch das Nervensystem eh angegriffen war. Und wir haben im Nachhinein so herausgefunden, dass sich oftmals der Coronavirus die Schwachstelle des Menschen aussucht, wo er halt einfach schon lange mit zu kämpfen hat. Und das war bei mir eben das Nervensystem. Und durch dieses Stück für Stück eben aufbauen, und natürlich gab es auch immer wieder Rückschläge, also so ist es nicht, war so ein Dreivierteljahr, denke ich, wo dieser Aufbau letztendlich war. Und dadurch bin ich eigentlich dann wieder gesund geworden.
Was heißt das, so Arbeit am Nervensystem, Übungen, das langsam wieder aufbauen? Hast du ein Beispiel, wie das so funktioniert, dass man sich das besser vorstellen kann, wenn man da total keinen Bezug zu hat?
Total. Also das autonome Nervensystem, das ist ja zweigeteilt vom Parasympathikus und Sympathikus. Also sprich Parasympathikus ja für die Entspannung, Erholung. Sympathikus ist ja für die Energiegewinnung, Bereitstellung oder Antwort auch auf Stress. Und bei mir war das einfach komplett aus der Balance geraten letztendlich. Gerade der Parasympathikus, der wichtig ist für diese Erholung, der spricht halt einfach sehr gut an auf letztendlich sowas wie Vagus-Yoga, also der Vagusnerv, der damit entscheidend im Körper ist, der reagiert auf Töne, auf Summen, auf auf Berührung, auf dann auch Schütteln. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also Schütteln, Shaking als älteste Medizin der Welt. Also letztendlich, du schüttelst letztendlich den ganzen Körper und drückst auch alle Emotionen letztendlich über Töne auch aus. Und dadurch wird dein Nervensystem reguliert. Es ist so ein bisschen schwierig, das zu beschreiben mit Worten.
Ich frage Dennis gleich mal, wie sich das anhört
macht
und aussieht.
Ja, macht es. Genau, und das ist auch ein Teil davon. Ja, und das habe ich natürlich auch am Anfang so eine Minute geschüttelt, weil auch das ist ja anstrengend. Und das ging dann auch immer Stück für Stück eben weiter. Und natürlich dann eben auch immer mit ruhigen Sequenzen, mit Meditation, um natürlich zur Ruhe zu kommen. Akupressurmatte, um auch den Körper wieder letztendlich in eine Entspannung zu bringen. Also ganz viele verschiedene Bausteine. Und aber immer ganz wichtig, halt immer wieder diese Pausen zu machen. Also eine Aktivität, eine Pause, dann vielleicht wieder was eben fürs Nervensystem und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein sehr langer Weg und auch ganz schwierig so für mich dann auch, welche Belastung kann ich denn jetzt schon machen? Ist es zu viel, am Tisch zu sitzen mit Dennis und zu essen? Oder wenn ich das mache, kann ich dann auch noch duschen gehen? Oder muss ich mich für eins entscheiden? Und diese Angst auch vor diese Müdigkeit wieder oder vor dem, dass wieder was passiert im Sinne von einem Crash, hat mich auch danach noch wahnsinnig lange begleitet. weil ich dieses Vertrauen in mich verloren hatte, in meinen Körper.
Ja, ist ja ein Weg, Dennis, der, kann man wahrscheinlich sagen, ist alternativ. Ja, ist jetzt nicht klassisch Schulmedizin, ja, sondern ist ein, ja, eine andere Perspektive da drauf. Wie hast du das so wahrgenommen von außen? Also tatsächlich, wenn es dann losgeht mit Schütteln und Summen und wie ist dein Zugang dazu grundsätzlich, ja, zu so alternativen Behandlungsformen?
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt bevor das mit Petras Long-Covid-Erkrankung war, hatte ich damit gar nichts am Hut. Also wirklich überhaupt nicht. Ich habe mich damit aber auch nie beschäftigt gehabt. Also das muss man jetzt auch ganz klar sagen. Ich war eine Person, die der Schulmedizin so vertraut hat. Ich war jetzt aber auch niemand, der was, wenn er irgendwie krank war, sich diese ganzen komischen Sachen, die es halt in der Apotheke gibt, geholt hat, habe mich dann mit einem Tee einfach ins Bett gelegt, dann hat sich das schon geregelt. Aber ich war jetzt nie so für diese krassen Alternativsachen offen. Und das hat mir schon auch eine andere Perspektive gegeben. Also weil ich ja gesehen habe, was es bewirkt. Klar, man muss jetzt auch noch sagen, das war ja der Alternativbaustein, sage ich jetzt mal, aber es gab ja auch noch andere Sachen. Also der Partner oder der Mann von der Mareike, mit der die Petra gearbeitet hat, der war Sportmediziner oder Sportwissenschaftler und der hat sich auch auf sowas wie Darmsanierung und sowas spezialisiert. Also was wirklich Medizinisches auch und hat das eben auch mit Petra gemacht. Ich habe dann auch gleich mitgemacht, weil es war halt immer besser, wenn man es zu zweit macht, weil irgendwie hat es das erleichtert und eine Darmsanierung tut jedem gut. Und das waren halt so ganz viele Bausteine. Also wir hatten auch, weil die Petra mal im KFN war, das Krankenhaus für Naturheilkunde, auch wegen Long-Covid. Und die haben dann sowas wie Fiebertherapie zum Beispiel gemacht. Das war jetzt nicht so gut. Aber die haben ihr auch so eine Art EMS-Gerät für die Füße gegeben, das was gegen das Nervenbitzeln praktisch geholfen hat. Das was ja auch was Schulmedizinisches war. Also es war schon so eine Kombination von allem. Und ich weiß auch nicht, ob, wenn man jetzt nur das eine gemacht hätte und das andere nicht, also jetzt nur das Schulmedizinische oder nur das Alternative, ob das geholfen hätte. Vielleicht war es die Kombination aus allem, die was dann wirklich ausschlaggebend war. Und ich habe gesehen, dass es ihr hilft, wenn sie das macht. Also wenn sie eben schüttelt, wenn sie sich auf die Akupressurmatte legt oder sonst was. Das sind ja vor allem Sachen, die man vielleicht auch aus der asiatischen Kultur eher kennt. Und das war für mich das Ausschlaggebende. Also für mich war jetzt nicht wichtig, was sie tut, sondern für mich war wichtig, dass es hilft. Und um das mit diesen Schütteln vielleicht noch für alle so ein bisschen zugänglicher zu machen. Wir sehen das im Tierreich ganz viel. Also Hunde, wenn gestresst sind, schütteln sich. Ja, weil das schüttelt den Stress ab, das macht sie wieder locker. Also
haben wir ja sogar im Sprachgebrauch, ne? Wir müssen uns ja mal schütteln, mal einmal, um wieder so uns zu sortieren. Noch.
Genau, voll. Und unser Hund zum Beispiel ist ein ganz aufgeregter Hund. Also der ist super auf Reize, super empfindlich und so. Und der schüttelt sich ganz viel. Und das Interessante ist, wenn man Sport macht, ist es für ihn immer so ein bisschen so, oh Gott, was passiert da? Ich muss irgendwie helfen. Und beim Schütteln war das Gegenteil. Also wenn die Petra sich geschüttelt hat, hat das eine halbe Minute gedauert und er hat sich auf die Seite gelegt und hat gepennt. Also für ihn war das, ah ja, die entspannt sich jetzt. Na, dann kann
hat
sie
es auch verstanden.
Ja, genau, genau, voll. Und jetzt so im Großen und Ganzen finde ich, dass das was wahnsinnig Wertvolles für Personen, bei denen das auch einfach hilft. Also ich für mich mach's immer noch nicht. Also ich habe es mal probiert mit diesen Schütteln. Es ist aber einfach nicht meins. Ich mache gerne, Petra hat mich da mal angeleitet, Vagus-Yoga, das tut gut. Das hat mir auch geholfen, weil ich Lehrer bin, so in Stresssituationen mal kurz sich 5 Minuten zurückzuziehen, ein bisschen Vagus-Yoga machen. Das fährt mich runter. Aber generell ist das eine gute Sache für jeden, wo es hilft. Ja.
Ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt, wirklich zu gucken, was tut dann mir gut, ne? Und was funktioniert für mich. Aber offen zu sein, das auszuprobieren und auch sich Sachen anzugucken, die vielleicht so von dem, was man gelernt hat oder wie man geprägt ist, jetzt erstmal nicht auf der Hand liegen. Ja, einfach. Und das passiert ja, wenn, also im besten Fall passiert es, wenn du wirklich, ich sag mal, was hast, wo du nicht so richtig weißt, wer kann mir da jetzt helfen, dass du anfängst zu suchen nach alternativen Möglichkeiten, irgendwas, was hilft.
Total. Und ich meine, für mich war das am Anfang auch erstmal so, ah ja, okay, kann ich erstmal natürlich auch nichts damit anfangen. Ich kannte das auch nicht. Aber was hatte ich für eine Möglichkeit? Ich wollte unbedingt wieder gesund werden. Da war mal jemand, der gesagt hat, hey, das ist eine Idee von mir, wir könnten das so probieren. Und klar habe ich dann gesagt, ja, mache ich. Ich wollte wieder gesund werden. Ich meine, ich bin Anfang 30 gewesen.
Und ihr hattet ja, Dennis, du hast das eben im Nebensatz gesagt oder vor ein paar Minuten. Ja, es gab ja schon so einen Van, der dann wieder verkauft werden musste. Also diese Idee war schon da, auch loszufahren und ein bisschen zu reisen.
Ja.
Die Idee war schon da, so zu reisen, aber eigentlich eher im Kleinen. Also Petra hatte da vorne einen ausgebauten Caddy, der für uns beide aber so ein bisschen zu klein war. Und dann hatten wir erst überlegt, ein Vorzelt dazu zu nehmen und haben das dann aber ja recht schnell über Bord geworfen, hatten diesen Camper eben deswegen gekauft, weil wir so im kleinen Stil reisen wollten, wenn halt Ferien sind oder wir Urlaub haben oder sowas in der Art. Diese große Reise hat sich tatsächlich rauskristallisiert, als Petra krank war. Also es gab einen Moment, bin ich heimgekommen und Petra ist wieder auf der Couch gelegen, wie sie immer auf der Couch gelegen ist. Und hat einen Podcast von dir gehört. Und hat er erzählt von Norwegen, glaube ich, in dem Podcast. Und das ging ja so nahe, weil sie gesagt hat, vielleicht sehe ich das nie. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin davon überzeugt, dass du das siehst. Und wenn du wieder gesund bist, dann verspreche ich dir, stehen wir auf der Trolltunga. Weil da ging es irgendwie auch um die Trolltunga. Und das war dann eigentlich so dieses ausschlaggebende Ereignis, wo diese Idee geboren wurde von der Reise. Naja, wenn du jetzt wieder gesund wirst, nachdem du 1,5 Jahre so krank warst und 1,5 Jahre ihr Leben komplett stillgestanden ist und meins sich ja nur um Arbeit und irgendwie ihr Leben und mein Leben aufrechterhalten gedreht hat, dass wir dann 1 bis 2 Jahre ausbrechen aus diesem Hamsterrad, nenne ich es jetzt mal, und einfach im Moment leben, weil Zeit ist das Wichtigste, was man hat. Zeit ist das Einzige, was dir nie irgendwer zurückgeben wird, was dir nie irgendwer mehr geben wird. Du hast nur diese eine Zeit. Und die haben wir gesagt, die wollen wir dann sinnvoll nutzen. Und da ist diese Idee mit dieser großen Reise dann eigentlich geboren worden. Ja.
Inwiefern hat dich das dann auch gezogen, also diese Perspektive, oder auch dir geholfen, eben durch diese Zeit zu kommen, als dann die Idee da war?
Ja, auf jeden Fall total viel. Also ich glaube, mich hat echt immer so dieses, da habe ich dir auch damals geschrieben gehabt zu deinem Podcast, haben mir immer so dieses Gefühl von draußen sein, so ein bisschen mit draußen sein gegeben. Und unsere Idee eben dazu, dass wir das wirklich machen, wenn ich wieder gesund werde, dass wir alles abbrechen und einfach erstmal unterwegs sind, das war für mich auch total hilfreich. Also ich hatte mir dann für mich auch so dieses Bild irgendwie so innerlich so geschaffen, ne, so unseren roten Bus irgendwie, und wir sind dann da irgendwie draußen. Also das war schon auch mit eine große Motivation einfach. Und ja, ich meine, klar, auch wenn ich dann wieder sehr am Boden war, weil es wieder einen Rückschlag gab oder so, natürlich war es dann auch wieder so, dass ich mir dachte, ja, okay, es passiert eh nie. Aber irgendwie, ich weiß nicht, haben wir es dann zusammen trotzdem wieder auch geschafft, mich dann auch wieder aufzubauen und so diese Hoffnung einfach irgendwie nicht aufzugeben und so dieses immer weiterzugehen, egal wie beschissen gerade diese Situation einfach ist und wie aussichtslos teilweise auch, aber so dieses, ja, für mich weiterzugehen und damit ja auch für uns weiterzugehen.
Wir haben aber auch, also bevor das jetzt war mit den Reisen, Petra hat es vorhin schon gesagt, es ging darum, ihr ja auch trotzdem die Möglichkeit draußen zu schaffen mit der Liege oder dass ich sie zum Pferd gefahren habe. Und wir haben davor auch schon immer versucht, so ein bisschen Abenteuer zu erhalten. Also wir waren, obwohl sie so krank war, waren wir 3-mal insgesamt im Urlaub. Das war anders, als man es normal in Urlaub fährt. Also um nur so ein Beispiel kurz zu nennen, wir waren einmal in Kroatien. Und die Fahrt dahin ist aber so abgelaufen, dass wir nicht, wie man es sonst macht, recht früh losfährt, sondern wir sind halt recht spät am Tag losgefahren und durch die Nacht durch, damit Petra eben schlafen konnte, weil sonst wäre diese Autofahrt zu viel für sie gewesen. Haben da dann eben uns auch was gesucht, was direkt am Strand war und so weiter und so fort, wo sie viel Ruhe hatte. Und das war halt auch sowas, wo man dann irgendwie gesehen hat, so, naja, wie schön wäre das, das wieder so machen zu können, wenn man komplett fit ist, wenn man das wirklich komplett wertschätzen kann. Natürlich war es schön, sich mal kurz im Meer treiben zu lassen oder sowas, aber im Endeffekt waren wir in einem fremden Land und haben nichts davon mitgekriegt, außer dass es da mehr gibt. In dem Moment war es richtig, aber und das ist auch wichtig, dass man sowas macht, gerade wenn man in so einer aussichtslosen Situation schon fast ist, weil es macht Hoffnung, es macht Lebensfreude, Lebensenergie. Aber das war halt auch sowas, wo man einfach gemerkt hat, man will, wenn sie wieder gesund ist, nicht nur das Meer sehen und nicht nur dieses eine Haus sehen, sondern man will in das Land eintauchen, Menschen kennenlernen, die Kultur erleben, das Drumherum sehen und einfach so dieses Leben und die Welt in seiner Ganzheit zu begreifen. Ja. Und das war halt schon was ich glaube, nicht nur die Petra durch diese schlechte Zeit gezogen hat, sondern auch mich. Also weil ich glaube, man vergisst manchmal auch, wie schwer das für alle Leute drumherum ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur mich, sondern auch die Eltern von der Petra und Freunde und so weiter und so fort. Also das ist schon richtig, dass man immer die Person als erstes im Auge hat, der was es schlecht geht. Aber da hängt so viel mehr dran. Auch das Pferd von Petra. So, keiner hat Sekunden. Wie ist denn das für das Pferd, wenn auf einmal der Mensch, der jeden Tag da war, nur noch alle 3 Tage kommt und sich nur neben das Pferd hinlegt und wieder geht? Und ja, so diese Perspektive hat einen schon durch diese schwere Zeit gezogen.
Ja, auch eine schöne Botschaft. Wenn nicht so viel möglich ist, ne, wenn Abenteuer im, ich sag mal, Sinne, wie die meisten Menschen das verstehen, so nicht möglich ist oder Reisen nicht so möglich ist, Entdecken nicht so möglich ist, dann trotzdem nicht zu sagen, ich kann das jetzt nicht, also geht's nicht, sondern zu gucken, wie mache ich es im ganz, ganz Kleinen möglich. Ja, das finde ich total schön, auch an eurer Geschichte, an deiner Geschichte, Petra, zu sehen. Ja, das irgendwie hinzukriegen, ne? Und da so ganz kleine Strohhalme dann immer wieder zu greifen, um eben, wie du sagst, Dennis, diese Hoffnung da auch nicht zu verlieren, ne? Um da dran zu bleiben.
Ja, und ich glaube, gestern habe ich es erst wieder auch zu Dennis gesagt, ich bin so dankbar. Ich bin so tief im Inneren so dankbar, dass wir das jetzt machen können. Also das ist auch gerade relativ egal, wo wir sind. Überall gibt's was zu sehen, gibt's was zu entdecken, es sind Menschen, die vielleicht irgendwie auch dankbar sind für eine Unterstützung oder eine, weiß ich nicht, einfach ein Zusammensein oder, ja, das ist alles so, ich bin für mich innerlich so dankbar und gleichzeitig so begeistert von allem, was wir gerade auch entdecken können und ja, das ist einfach ein total tolles Geschenk, so dieses wieder auch gesund zu sein und ja, jetzt haben wir eben diese Möglichkeit, diese Reise zu machen und eigentlich ist es egal, wo wir am Ende irgendwie sind oder landen. Ich glaube, es ist, wir werden immer da sein, wo wir irgendwie auch sein sollen.
Ja, das ist nochmal eine schöne Ergänzung zu, ich habe das gerade jetzt in der letzten Podcast-Folge auch versucht zu beschreiben, dieses Gefühl, wenn du so aufbrichst, nach draußen gehst und eigentlich alles offen ist. Du gerade hast alles dabei, was du so brauchst. Du hast das Gefühl, mir kann nichts passieren. Also ich werde für alles eine Lösung finden. Und ich habe jetzt auch gar nicht so einen ganz konkreten Plan, vielleicht irgendeine Idee, ja, aber ich gehe da so offen rein in die Welt und diese Dankbarkeit auch, ja, da zu haben und zu spüren, sage ich, ich muss hier gerade nichts, aber ich darf mir alles angucken und ich darf irgendwie Menschen treffen, ich darf neue Sachen erleben, ich darf, ja, Dinge erleben, von denen ich heute noch gar nicht weiß, heute Morgen, ob sie passieren oder dass sie passieren oder dass es sie überhaupt gibt, ja. Das finde ich ein total, total gutes Gefühl. Und das kam jetzt bei mir gerade auch nochmal so rüber, wie du es gesagt hast, so auf die Art und Weise, wie ihr unterwegs seid. Ist einfach mal gucken, was so passiert. Ohne jetzt da, und das gehe ich nicht davon aus, dass ihr das so macht, dass ihr total träge werdet und dann nur noch rumhängt.
Nee, die Zeit
ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, das ist ein guter Anschluss. Ja, wie ging die vorbei?
Sukzessive, letztendlich aber eben immer mit der Arbeit verbunden, die ich eben vorhin beschrieben habe. Immer mit diesem Schauen, okay, was geht heute? Heute geht vielleicht schon ein bisschen mehr als gestern. Und das haben wir schon auch gemerkt, keine Ahnung. Das erste Mal Autofahren zum Beispiel, weil mein Pferd stand eine halbe Stunde weit weg und dann bin ich die ersten 10 Minuten bin ich mal wieder Auto gefahren. Das war für mich ein wahnsinnig bewegender Moment auch. Oder als ich das erste Mal alleine zum Einkaufen fahren konnte mit dem Auto, das war nur bei uns im Berg runter, aber ich konnte dem Dennis danach sagen, du brauchst nicht mehr einkaufen fahren. Das war für mich das größte Wunder, sage ich mal, weil ich natürlich ja auch, es war schon schwer auch zu sehen, was Dennis alles übernehmen musste. Der hat ja unser ganzes Leben geschmissen. Haushalt, Einkaufen, Kochen, wie gesagt, Pferd versorgen, Hund versorgen und einen Job und mich. Also das war eigentlich ein Wahnsinn und das waren, glaube ich, auf diesem Heilungsweg waren das für mich so wahnsinnig tolle Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann wieder was beitragen. Also abgesehen natürlich auch von, ich kann, weiß ich nicht, 5 Minuten mehr spazieren gehen zum Beispiel. Aber ja, es war ein langer Prozess. Und wie gesagt, leider auch immer mal wieder mit Rückschritten. Und aber es war bestimmt ein Jahr auch, bis ich wirklich irgendwann mal zu Dennis auch gesagt habe, ich glaube, jetzt ist es wirklich gut. Jetzt ist es wirklich gut.
War das der Punkt, an dem ihr dann euch intensiv und konkret beschäftigt habt mit dieser Reiseidee? Oder habt ihr das vorher schon getan? Weil das stelle ich mir ja auch gar nicht so einfach vor, zu sagen, wann ist jetzt der Punkt, wann bin ich wieder gesund? Wann können wir das machen? Und wie weit im Voraus weiß ich das schon oder kann das schon absehen, dass ich dann wieder gesund bin?
Ja, es war tatsächlich dann eigentlich erst etwas später, weil du warst ja noch eben im Referendariat. Und wir haben gesagt, also es waren 2 schwankende Faktoren eben. Das eine war, ich war wieder relativ stabil, das war schon mal gut. Aber eben, dann es war noch im Referendariat, währenddessen wäre es eh nicht möglich gewesen. Und mein Pferd war auch noch ein limitierender Faktor, der war einfach schon sehr alt. Ich hatte den 20 Jahre lang und für mich war einfach klar, wir machen auch die Reise dann, wenn er nicht mehr ist. Und dann war es letztes Jahr so, dass er wirklich auch gehen wollte und ich habe ihn dann einschläfern lassen müssen und im Mai. Und du warst dann mit dem Referendariat fertig und dann war irgendwie klar, okay, jetzt so planen wir das eben mit Wohnung kündigen, alles verkaufen, alles irgendwie auch einlagern und genau, den Van soweit fertig machen und dann fahren wir eben los. Also wir hatten gar nicht so viel Vorlaufzeit dann eigentlich.
Naja, es war fast so eine glückliche Fügung, sage ich jetzt mal. Also weil das jetzt alles so zusammengekommen ist, dass Petra wieder fit war, Hadi eben, wie sie schon sagen, gesagt hat, gehen wollte und ich eben fertig war mit dem Ref. Das war einfach, war halt Zufall, aber glücklicher Zufall. Also ja. Wäre sie noch nicht wieder fit gewesen oder Hadi noch da gewesen, hätte ich mich ja auf eine volle Verbeamtungsstelle beworben. Und dann wäre es eh erstmal wieder vom Tisch gewesen. Und insofern ist es sehr schön, dass es jetzt so geklappt hat, weil jetzt kann ich einfach nach meinem Referendariat 2 Jahre Pause machen und kann dann mich beim Start wieder bewerben. Und ja, Petra hat keine Gewissensbisse wegen ihrem Pferd.
Nee.
Und ja. So hat das eben ja ganz gut geklappt derzeit. Und ja, war dann alles ein bisschen hetzig am Ende, aber wir haben wirklich die Wohnung.
Das gehört dazu.
3 Monate vorher gekündigt und haben 3 Monate oder 4 Monate schon auf Kleinanzeigen alles verkauft und ich wünsche niemanden, dass er sein Hab und Gut 4 Monate lang auf Kleinanzeigen verkaufen muss, weil das ist, ja, schlimm.
Vor allen Dingen ist dann sukzessive immer irgendwas weg. Ne? Wir haben gerade neulich ein Sofa gekauft, auch bei Kleinanzeigen für unsere Tochter. Und die hatten dann aber jetzt, glaube ich, 3 Wochen kein Sofa, weil das Neue dann erst kommt irgendwann. Und dann sitzt du da ohne.
Ja, voll, voll. Also ich glaube, in unserer Wohnung war am Ende nur noch das Bett gestanden, die letzte Woche. Aber hat auch funktioniert. Also
ihr hattet dann eine Perspektive. Ja, ja. Was Tolles vor der Nase. Ich würde trotzdem gerne nochmal fragen, bei aller Euphorie, die da mit Sicherheit ja für euch dabei war, was Handfestes, was typisch Deutsches, was aber was ist, was alle Leute sich immer fragen, wie macht denn ihr das dann so beruflich und finanziell? wie geht denn das? Finde ich aber eine wichtige Frage, weil es immer oder oft, wenn man erfährt, wie es gehen kann, nochmal so eine innerliche Hürde vielleicht auch nicht komplett einreißt, aber runtersetzt, zu erkennen, es geht ja irgendwie, auch wenn man jetzt kein Millionenerbe ist, was ich nicht vermute.
Nee, das nicht. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin Sozialpädagogin an sich, durch die Krankheit dann ja eben lange raus gewesen und ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, weil ich noch Weiterbildung zum systemischen Coach gemacht habe und genau, biete jetzt eben gerade auch systemisches Coaching, Embodiment, körperorientiertes Coaching eben an, also habe da für mich auch aus meiner Krankheitsgeschichte ja einen neuen Weg für mich auch beruflich gewählt und dazu kommt aber schon, dass wir oder ich auch eben Rücklagen einfach auch hatte, sonst würde das jetzt nicht funktionieren. Also das ist genauso mein Teil quasi.
Und das Coaching kannst du auch von unterwegs machen?
Genau, ja. Ich habe das jetzt, also ich biete das quasi komplett online gerade an, weil wir ja eben unterwegs sind. Wenn wir aber irgendwo jetzt landen, wo auch immer das dann sein werden, würde ich das eben schon auch sehr gerne in Präsenz anbieten, gerade auch mit der Kombination Natur, draußen sein, weil ich das einfach so einen wahnsinnig wichtigen Baustein eben finde. Aber jetzt aktuell biete ich es quasi online an.
Wie ist es bei dir, Dennis?
Ja, also als Lehrer zu arbeiten online ist schwierig, ja. Also eigentlich nicht möglich. Was es natürlich gibt, ist online die Möglichkeit, Nachhilfe zu geben. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Plattformen, wo man das machen kann, was ein Bereich ist, wo ich jetzt gerade reinguck. Aber generell muss man sagen, wir sind auch sehr sparsam unterwegs. Das finde ich ist auch was Wichtiges. Also weil es gibt ja immer unterschiedliche Reisebudgets, die man hat. Und wir haben Menschen kennengelernt jetzt auf der Reise, die haben, keine Ahnung, 3.000-4.000 Euro im Monat Reisebudget. Bei uns ist es jetzt so, wir kommen mit circa 1.500 im Monat aus. Jetzt haben wir aber auch noch einen Hund. Wenn man den noch wegrechnet, dann sind es schon nur noch 1.300 oder so. Das ist ein Betrag, den man sich auch wirklich gut mit Online-Tätigkeiten zu zweit verdienen kann. Was wir jetzt auch gemacht haben, ich habe es vorhin mal ganz kurz angeschnitten, wir waren auch auf einem Hof, zum Beispiel auf einer Olivenölfinca. Und gerade in Spanien gibt es ja häufig die Möglichkeiten, bei sowas mitzuarbeiten. Es ergibt, also man, klar, es gibt die verschiedenen Plattformen wie Woofing oder sonst was, aber häufig ergibt sich sowas auch einfach durch Park for Night. Man fährt irgendwas an, man fährt eine Farm an und dann redet man mit denen, so war es bei uns da, und dann fällt Arbeit ein. Also wir haben da so Olivenölkanister beklebt und Olivenöl mit ihnen abgefüllt eine Woche lang, und dafür haben wir halt bei ihnen stehen dürfen und haben Verpflegung von ihnen bekommen, und so spart man sich auch wahnsinnig viel Geld. Ja, dann gibt man halt in dem Monat auf einmal nicht mehr 1.500 aus, sondern sind es halt für nur noch 1.100 oder so. Also so eine Reise kostet natürlich immer Geld. Und natürlich ist es bei uns schon was Privilegiertes, dass wir sagen können, wenn man fällt, dann fällt man sehr sanft durch das, was einfach auch von Seiten von der Petra da ist. Aber ich finde, das ist jetzt nichts, wo man sich entmutigen lassen sollte, wenn man nicht so krass sanft fällt. Also weil man kann wirklich sparsam unterwegs sein. Und wenn man überlegt, vor 10, 20 Jahren, wenn die Leute nach Australien gegangen sind mit ihrem Rucksack, naja, die waren auch ein halbes Jahr unterwegs und hatten im Endeffekt kein Geld und haben sich halt mit Work and Travel irgendwie ja die Zeit trotzdem schön gemacht. Es ist schon wirklich machbar, das muss man schon wirklich sagen. Wir haben halt jetzt diese privilegierte Situation, dass wir auch sagen können, wir müssen nicht immer arbeiten, wir können auch ein bisschen was von den Rücklagen nehmen.
Welche Farbe hat denn der Van jetzt?
Rot.
Tatsächlich.
Ja. Genau. Rot, und wir haben noch den Spruch drauf gemacht, macht dir das Leben so schön wie möglich.
Was ist das für ein Vehikel?
Eine VW Crafter, genau.
Der selbst rudimentär ausgebaut ist oder schon so ein bisschen schicker, sage ich mal in Anführungszeichen.
Wir haben, den als zwar ein Handwerkerfahrzeug, und wir haben den quasi von zwei Mädels, von Vicky und Kerstin, die haben Street Buddies in Moosburg bei uns, und die haben quasi den ausgebaut. Also wir haben so mit ihnen halt zusammen so die Idee entwickelt, was wir halt da drin brauchen, oder halt auch Solar auf dem Dach oder so, halt alles, um möglichst autark natürlich auch zu sein. Und dann haben die quasi den Ausbau gemacht.
Und ja. Die Street Buddies, machen das beruflich?
Ja, genau, die machen das beruflich. Angefangen haben die auch so, weil sie halt selber gerne campen, und die haben sich für sich eben Camper ausgebaut. Und irgendwann kam dann mal eine Anfrage, und dann haben sie gesagt, ja gut, warum jetzt eigentlich nicht? Und die machen das quasi nebenberuflich, dass sie quasi Vans ausbauen. Super nette Mädels, also sind auch inzwischen eher Freunde als unsere Ausbauer sozusagen. Genau, und die haben uns quasi das Auto ausgebaut.
Also man muss sagen, ich habe Vorarbeit geleistet. Ja. Ich habe, also weil Petra hat gesagt, das war ein Handwerkerfahrzeug, da war eine mobile Werkstatt drin. Die habe ich rausgetan, habe die dann verkauft, die konnte man noch ganz gut verkaufen, und habe das Auto schon mal ein bisschen vorbereitet, habe es innen sauber gemacht, habe die Stellen neu lackiert, den Rost behandelt, habe innen isoliert auch mit Armaflex und so weiter. Also alles, was ich gut machen konnte, noch nebenher, weil ich ja damals in einer beruflichen Förderschule gearbeitet habe und mich um alles andere auch noch kümmern musste. Das war noch, als Petra krank war. Sowas habe ich gemacht, aber als dann an diesem Bereich ging mit Stromausbau und Wasser und so weiter und so fort, da hätte ich mich so viel informieren müssen, das wäre gar nicht gegangen zeitlich. Und dann haben wir uns eben die gesucht, und die haben das echt super klasse gemacht. Also muss man wirklich sagen. Wir haben jetzt nicht irgendwie
das Luxuriöste. Wir haben keine Dusche drin oder so. Wir haben eine Outdoor-Shower ganz normal. Aber
ihr könnt mit dem Ding autark stehen irgendwo. Ja. Also ihr habt ein System drin, dass ihr da auf Toilette gehen könnt.
Genau, wir haben halt eine Trockentrenntoilette. Ja. Wir haben Solar auf dem Dach, das absolut ausreichend ist, um nie leer zu gehen, gerade wenn man einen Ladebooster noch mit dabei hat. Ja, wir haben eine coole Wasseraufbereitungsanlage drin. Das ist halt super, weil man überall Wasser mitnehmen kann. Und auch die kosten heutzutage nicht mehr die Welt. Ich glaube, die kosten irgendwie 500 Euro oder so und du hast reinstes Trinkwasser. Mhm. Und also wir sind absolut komplett zu 100% autark und ist cool.
Genau. Klingt so.
Ja, wir können schlafen dann, ne? Wir haben einen Kühlschrank drin, wir haben halt einen Gaskocher und ja, also jetzt nicht High-End, aber das wollen wir auch nicht. Also ich glaube, das entspricht uns ja auch nicht. Also es ist einfach ein Holzausbau. Wir haben nicht viel Platz, aber wenn wir draußen sein können, dann ist der Platz da draußen. Mein Gott, und wenn es nicht ist, dann halten wir das auch so gut aus. Also ich glaube, das ist immer ganz lustig, weil uns fragen immer viele Leute ja, wie macht ihr das auf so engem Raum mit Hund und zu zweit? Und dann sagen wir immer, ja, das ist eigentlich kein Problem, weil auch durch meine Erkrankung waren es wir gewohnt, auf engstem Raum zusammen zu sein. Und zum anderen, wenn der eine jetzt sagt, hey, ich brauche jetzt mal Ruhe oder ich brauche Abstand, ja gut, dann sagt er das halt, dann geht er raus und fertig. Also ich glaube, es ist ja auch mal eine Frage von, wie lebt man Beziehung und Kommunikation miteinander? Also ja.
Wie sehr begleitet euch auf dieser Reise die Frage, wo ihr dann irgendwann mal bleiben wollt? Ist die mit im Gepäck? Also kann das tatsächlich sein, dass es irgendwie, keine Ahnung, Frankreich wird oder Estland oder Norwegen oder soll es dann doch Deutschland danach wieder sein?
Das ist eine gute Frage. Also wir,
endlich.
Wir, nein, wir haben, also generell sind wir offen für sowas. Wir haben gesagt, wenn wir was finden, wo es uns wirklich richtig, richtig gut gefällt, na, dann können wir uns sowas vorstellen, gerade auch wenn man hört, für was man sowas in anderen Ländern noch erwerben kann, dass man einen Olivenfinker für 25.000 Euro erwerben kann und man denkt sich, das kriegst du bei uns ja gar nichts in Deutschland. Aber es ist natürlich dieser Aspekt da, dass ich jetzt als ausgebildete Lehrkraft natürlich vor allem in Deutschland eine gute Anstellung kriegen würde. Und leider Gottes halt vor allem auch in Bayern. Also weil da müsste immer erstmal ein Lehreraustausch stattfinden. Das heißt, ein anderes Bundesland müsste einen Lehrer gehen lassen dafür, dass Bayern den Lehrer hinschickt. Was es ein bisschen schwierig gestaltet, aber wir haben immer gesagt, sag niemals nie, wenn sich was ergibt, wo wir beide sagen, boah, das ist es, da wollen wir unbedingt hin, dann werden wir das auch machen.
Ja, ihr habt ja noch einiges auch jetzt vor euch und es wäre ja blöd, jetzt schon zu sagen, pass auf, so wird das laufen, wer weiß, was alles noch passiert im nächsten Jahr. Ich hatte hier auch schon ein Paar, die sind auch aufgebrochen mit dem Wohnmobil und haben hier alles verkauft und auch gearbeitet von unterwegs und hatten so ja gar kein Ende in Sicht. Und gedacht, jetzt gucken wir einfach mal, vielleicht fahren wir jetzt auf ewig mit diesem Wohnmobil rum, vielleicht finden wir irgendwo einen Ort. Und am Ende haben sie festgestellt, dass dieser Ort ja eigentlich der ist, von dem sie aufgebrochen sind, der, an dem sie bleiben wollen. Ja. So ein bisschen. Sehen Sie, oh, wie schön ist Panama-Geschichte, ja, die ja durchaus auch passieren kann, dass du wieder eine neue Wertschätzung auch für das bekommst, wo du eigentlich herkommst.
Das haben wir auch gesagt. Also wir haben auch gesagt, das wurde uns so bewusst auch nochmal mehr auf der Reise, wie privilegiert man eigentlich ist, in Deutschland wohnen zu dürfen. Also wir Deutschen neigen ja dazu zu meckern. Ja, wir meckern über, wie lange irgendwelche Sachen beim Amt dauern, dass irgendwie die Bahn zu spät kommt, dass sie gar nicht fährt, wie auch immer. Wir sehen aber nicht, wie unglaublich gut es uns eigentlich auch geht. Also, und ich glaube, das ist auch was, wo einen der Blick beim Reisen nochmal ein bisschen erweitert wird. Gerade wenn wir sehen, wie es jetzt seit den Menschen in Portugal ging bei diesen schweren Unwettern, da war erstmal keine Hilfe in Sicht. Ja, oder wie auch die Menschen in Spanien leben. Also die Freunde, die wir kennengelernt haben, Ela und David, die ärgern sich mit ganz anderen Dingen rum, als wir jetzt in Deutschland. Also das würden wir uns ja gar nicht irgendwie ausdenken können, was die für Probleme haben. Und das ist schon was, wo man merkt, man entwickelt nochmal so eine Dankbarkeit dafür, was Deutschland eigentlich alles bietet. Ja. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Petra und ich hatten da auch drüber geredet, es ist trotzdem wichtig, den kritischen Blick da zu behalten, also zu sagen, hey, wo läuft's denn nicht gut? Na, vollkommen egal, in welchem Bereich das ist. Weil auch
ein Land wie Deutschland da viele Baustellen hat. Aber man weiß Dinge, die, was man als gegeben erachtet hat, auf jeden Fall mehr zu schätzen.
Man bekommt ja immer auch ein besseres Gefühl dafür, was einem jetzt selbst wichtig ist, wie man unterwegs sein möchte, wie man leben möchte. Und dann kann man das irgendwie abgleichen mit dem, was davon kann ich zu Hause leben, was nicht, wo gehe ich einen Kompromiss, ja, oder dann eben auch nicht, ne? Was bedeutet das dann in der Konsequenz so für mich? Also ich finde, man lernt ja viel auch über sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse, was einem so wichtig ist in der Lebensvorstellung.
Total, ja. Also auch natürlich dadurch, dass wir jetzt ja auch so viele Menschen auch unterwegs kennengelernt haben und bestimmt jetzt noch weiterhin kennenlernen werden. Dann haben wir viele Lebenskonzepte jetzt auch natürlich gesehen, wenn wir auf Höfen gestanden sind oder so. Und einfach mal so dieses eben über den Tellerrand zu schauen und auch mal eben zu schauen, okay, wie leben bestimmte Menschen? Was hatten die vielleicht auch für Vorstellungen? Wie haben sie es jetzt umgesetzt? Womit kämpfen sie jetzt vielleicht auch gerade? Also das sind ja so unterschiedlichste Perspektiven, die wir gerade auch bekommen. Und ja, auch was wir, glaube ich, auch beide so gemerkt haben, diese kleinen Momente und diese kleinen Orte sind eigentlich die, die uns so begeistern. Es sind meistens nicht die großen Sachen, die vielleicht eh bekannt sind. Ging es in Spanien oft so. Dann sind wir um die Ecke gefahren und haben irgendwie sowas ganz, keine Ahnung, eine kleine Bucht entdeckt und dachten uns, boah, das ist aber so schön und sind dann da geblieben. Also so diese Wertschätzung und diese Dankbarkeit für diese kleinen Momente, für diese unscheinbaren Orte auch zu bekommen. Und das ist, glaube ich, was wir uns auch nie so davor halt haben ausmalen können.
Wie geht's dir heute? Also heute, aber auch heute momentan, also jetzt in dieser Phase der Reise körperlich?
Also von Long-Covid-Geschichte bin ich wirklich wieder komplett gesund. Da geht's mir richtig gut. Ich oder wir, glaube ich, beide auch unterschätzt haben, sind die körperlichen Folgen von diesem 1,5 Jahre lang Liegen. Also ich habe, zunächst hatte ich dann totale Knieschmerzen, Knieprobleme mit Knorpelschaden, Grad 3 und so, wo ich dann wirklich wahnsinnige Schmerzen hatte. Das war noch vor der Reise, da habe ich dann eben den Stefan kennengelernt, das ist ein Physiotherapeut und Personal Trainer, der mich dann Gott sei Dank auch so sehr ganzheitlich angeschaut hat und der mich da jetzt erstmal begleitet hat. Das haben wir dann sehr gut in den Griff gekriegt. Und kurz vor der Reise kamen tatsächlich dann meine Füße daher. Also das hieß am Anfang, es war eine Plantarfaszitis auf beiden Füßen. Es ist einfach so eine entzündete Sehnenplatte. Jetzt letztendlich wissen wir inzwischen, dass das einfach auch mit dem Gesamtkörper zusammenhing. Also sprich, dass die Muskulatur des Körpers und die faszialen Strukturen, dass die halt alle so runtergewirtschaftet waren, dass letztendlich das sich in den Füßen geäußert hat. Und ich bin seit 1,5 Jahren damit beschäftigt, meinen Körper immer noch aufzubauen. Also wir trainieren auch fleißig während der Reise weiter. Weil es einfach notwendig ist, mich da weiter zu stabilisieren. Ich merke jetzt langsam, dass ich wesentlich weniger Schmerzen habe. Also es ist immer noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich kann hier, wieder 15 Kilometer Wanderung machen, so weil es bin ich noch nicht wieder, aber ich sage jetzt mal, habe wirklich viele Tage, wo ich sage, ja, ich kann wunderbar Fahrrad fahren, ich kann vielleicht auch 7 Kilometer schon spazieren gehen, ich kann wieder viel machen, also es ist noch im Prozess und ich glaube, das ist schon was ich unterschätzt habe. Ich habe einfach damals gedacht, boah ja, ich bin jetzt wieder gesund und gut ist, aber da habe ich halt trotzdem die Rechnung ohne meinen Körper gemacht, aber gleichzeitig geht's mir eigentlich relativ gut. Jetzt im ersten Teil der Reise habe ich natürlich schon oftmals, war ich eher im Widerstand, weil ich so gemerkt habe, hey, jetzt habe ich doch Long-Covid hinter mir, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt mit dieser Schmerzthematik zu kämpfen habe. Jetzt inzwischen schaffe ich es anders, weil ich nochmal diese Verknüpfung gemacht habe, dass das einfach Folgen gerade noch sind. Und ich versuche weitestgehend auch jetzt so damit umzugehen, dass ich sage, ja, ich bin jetzt noch auf dem Weg, es ist noch ein Prozess. Und gleichzeitig bin ich total dankbar, dass wir so, so, so viel trotzdem schon sehen und erleben können.
Ja, das ist auch, ja, einfach was man so ein bisschen mit auf den Weg geben will. Ja, auch wo wir jetzt unterwegs sind, wie Petra schon sagt, sie hat diese Baustelle noch und sie ist noch eingeschränkt. aber trotzdem es zu machen. Einfach zu machen. Also, und auch nicht, es geht nicht darum, loszufahren mit dem Gedanken, ich besteige jetzt den Mount Everest. Es geht darum, loszufahren. Also einfach das zu machen. Und alles Weitere ergibt sich dann. Also ich brauche keinen konkreten Plan fürs Draußensein. Wenn ich draußen bin, dann sagt die Natur schon von sich aus, wo ich hin soll. Also es öffnen sich mir Orte, Möglichkeiten verschiedenster Art. Und man muss nicht immer das Tollste machen. Man muss nicht immer den Leuten, die auf Instagram irgendwelche Optimalvorstellungen vorleben, folgen. Man kann auch einfach sein Ding machen. Man kann einfach rausgehen und man kann einfach den Moment genießen, wenn man 2 Kilometer in einen Wald reingegangen ist und sich überlegt, wow, also was ist die Natur für ein Wunderwerk? Sich einfach mal so einen Baum anzugucken, der da wahrscheinlich seit 100, 200 Jahren steht und wie groß der ist und wie viel Energie da drin steckt. Und das klingt jetzt so spirituell, aber ist es gar nicht. Also es ist einfach was Beeindruckendes und das macht auch was mit uns. Also das lässt einen entspannen, das lässt einen runterkommen und es muss nicht immer das Nonplusultra sein. Es reichen, wie du es auch ja immer oft sagst, diese Mikroabenteuer. Ja, die reichen. Man muss nicht immer übers Ziel hinausschießen.
Ja, diese Mikroabenteuer und was, glaube ich, auch entscheidend ist, ist die Haltung, mit der du unterwegs bist. Ne? Also du kannst auch im Kleinen natürlich, was weiß ich, was abreißen oder irgendwas vollführen oder der Tollste, die Tollste sein wollen. So, aber diese Verbindung, ja, zur Natur, so ein emotionaler Angang auch und so ein Begegnen auf Augenhöhe und nicht so, ey, ich bin hier, ich zeig jetzt was.
Also. Wir hatten auch mal so eine Erfahrung in Spanien. Wir waren in Caracas gestanden auf einem Wildplatz und hatten da einen kennengelernt, der ist mit seinem Camper neben uns geparkt und irgendwie fanden wir den erst so vom Ding ganz her sympathisch und haben uns gedacht, boah, mit dem müssen wir mal quatschen, haben den angeredet und dann hat sich rauskristallisiert, dass der jetzt vor einem halben Jahr ist er zurückgekommen von seiner großen Reise, dass der 2 Jahre unterwegs war, eben auch im Großraum Europa und wir haben ihn halt dann gefragt, wie man halt so fragt, so, hey, wo warst denn du, was kannst du uns empfehlen? Und seine Antwort war, ja, frag mich lieber, wo ich nicht war. Und für uns war das so, okay, diese Antwort wollen wir mal nicht geben. Wir wollen lieber weniger sehen, erst dafür wirklich aufsaugen, wirklich diese Dinge, die wir gesehen haben, die Menschen, die wir kennengelernt haben, die kulturellen Aspekte, die wir kennengelernt haben, wirklich inhalieren und danach sagen, ich weiß jetzt, wie es dort und dort ist, als zu sagen, ich war überall und irgendwie war ich nirgends wirklich.
Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Jetzt geht's zurück mit dem Fahrrad an die Elbe, dann über die Elbe rüber. Ich meine, das ist doch ein Traum. Ihr seid schon über die Elbe gefahren heute mit dem Fahrrad durch Hamburg. Ihr steht da irgendwo auf dem Hof, geht heute Abend ins Musical. Die Perspektive ist Skandinavien. Das ist doch ein Traum.
Ja, total. Also es ist wirklich wunderschön. Total.
Ja, wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude bei allem, was noch kommt. Und dann ein gutes Händchen oder ein gutes Gefühl für den Ort, an den es dann geht, irgendwann in einem Jahr. Aber das ist noch lange hin.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke, dass wir hier sein durften.
Ja, und dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe Petra und Dennis nach unserem Gespräch noch gefragt, ob sie vielleicht einen Tipp haben. Irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, den sie besonders empfehlen können. Und in der Tat ist ihnen noch was eingefallen. Und zwar ein Fahrradträger, der es ermöglicht, dass die Fahrräder senkrecht hinten am Heck ihres Wohnmobils befestigt werden können. Das hat ihnen so ziemlich den Hintern gerettet, haben sie gesagt, weil es nämlich nicht möglich war, die horizontal zu befestigen, die Fahrräder, weil der eine Teil der Tür schon belegt war und es eh schwierig war, die Türen dann zu öffnen. Also dieser Fahrradträger mit den senkrecht zu befestigenden Fahrrädern, der hat es ihnen ganz besonders angetan. Und natürlich packe ich den nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, also den Link dazu. Der Newsletter, der erscheint immer am Sonntag. Darin findest du immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast und darüber hinaus. Was ich da diese Woche auch nochmal reinpacke, ist ein Link zu einer App, die die beiden nutzen, um so eine Art Blog von ihrer Reise zu schreiben für Freunde, Bekannte oder Menschen, die sie unterwegs kennenlernen. Ganz bewusst nicht Instagram oder eine andere öffentliche App, sondern eine, die ein bisschen privater ist, wo es die Möglichkeit gibt, auch Bilder reinzustellen, dazu kleine Texte zu schreiben und so alle, die es gerne wollen, auf dem Laufenden zu halten, aber auch selbst steuern zu können, wer sich das angucken kann. Diese App heißt Polar Steps, hast du vielleicht sogar schon gehört. Wenn ja, dann kann es sich trotzdem lohnen, den Newsletter zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, weil neben dem Link zu Polar Steps und dem Link zu dem Fahrradträger von Petra und Dennis noch viele weitere Infos da reinkommen. Der Newsletter erscheint immer am Sonntag. Und wenn du diese Folge erst später hörst, also weit nach Veröffentlichungsdatum, was ja durchaus passieren kann, vielleicht hast du diesen Podcast irgendwann erst entdeckt und hörst dich jetzt so sukzessive durch, dann kannst du trotzdem den Newsletter abonnieren, bekommst dann mit der ersten Ausgabe, die in deinem E-Mail-Postfach landet, einen Link zum Newsletter-Archiv und da sind alle Newsletter der vergangenen Folgen, der vergangenen Monate, der vergangenen Jahre aufgelistet und da kannst du dir dann die entsprechenden Infos raussuchen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören noch einmal und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Nächsten Dienstag habe ich hier wieder einen Gesprächsgast, einen sehr, sehr spannenden, das vorab. Und wünsche dir bis dahin, bis wir uns wieder hören, wann auch immer das ist, eine wunderbare Zeit. Ach ja, und was ich noch vergessen habe, ist dir zu sagen, wo du den Newsletter abonnieren kannst. Und zwar unter christoförster.com/frei-raus. Diesen Link findest du aber auch nochmal in der Beschreibung der Podcast-Folge. christoförster.com/frei-raus.